HR Info. Corona kompakt am Mittwochnachmittag.
Der Bundestag hat in der Corona-Krise ein beispielloses Hilfspaket beschlossen. Außerdem wurde die Schuldengrenze aufgehoben, damit der Bundesregierung die Aufnahme neuer Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro ermöglicht wird. Angela Tesch berichtet aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
Die Fraktionen hatten sich schon vor dieser Abstimmung verständigt und Zustimmung zur Aussetzung der Schuldenbremse wegen einer außergewöhnlichen Notlage signalisiert. Nur die AfD als größte Oppositionsfraktion stellt eine Bedingung. Fraktionschef Alexander Gauland.
Zusammenstehen ist jetzt erste Bürgerpflicht. Deshalb werden wir auch den finanziellen Maßnahmen und gesetzlichen Änderungen weitgehend zustimmen, wenn diese temporär angelegt und auf die Dauer der Corona-Notlage beschränkt bleiben.
Der AfD-Antrag, die außergewöhnliche Notsituation zunächst für einen Monat zu befristen, wird von den anderen Fraktionen abgelehnt. Im Eiltempo war die geplante Neuverschuldung am Vormittag im Plenum und anschließend in den Ausschüssen diskutiert worden, vor ungewöhnlicher Kulisse. Die Zuschauertribünen sind leer, die Türen stehen offen, die Abstimmungsurnen weit auseinander. Und die Zeit für die Abstimmung ist großzügig bemessen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ermahnt die Anwesenden, auf einen sicheren Abstand zu achten.
Lassen Sie bitte die entsprechend gekennzeichneten Plätze unbedingt frei, den ganzen Tag während der ganzen Sitzung.
Der Bundestag will arbeitsfähig bleiben und seine Verantwortung als Volksvertretung wahrnehmen. Auch Oppositionsvertreter wie FDP-Fraktionschef Christian Lindner gesteht der Regierung zu.
Jetzt ist die Stunde des Staats.
Oberster Regierungsvertreter an diesem Tag ist Olaf Scholz, SPD. Er vertritt die Kanzlerin in der Debatte um ein nie dagewesenes Hilfepaket für Wirtschaft, Gesundheitswesen und weitere Berufsgruppen, die unter der Corona-Epidemie leiden. Bevor der Finanzminister konkret wird, nutzt er seine Chance als Vizekanzler.
Ja, wir verlangen allen vieles ab. Und es ist gut, dass uns freie Medien und eine kritische Öffentlichkeit dabei begleiten. Das öffentliche und soziale Leben in unserem Land ist eingeschränkt, damit die Ausbreitung des Virus verlangsamt wird.
Um die Folgen abzumildern, sei ein Nachtragshaushalt nötig mit einer Nettokreditaufnahme, die fast der Hälfte des normalen Bundeshaushaltes für ein Jahr entspreche. Genau 156 Milliarden Euro. Trotz der gigantischen Summe sagt der Finanzminister mit hörbarem Stolz:
Meine Damen und Herren, wir können uns das leisten.
Weil Deutschland gut gewirtschaftet habe. Jetzt sorge der Staat für Liquidität. Es gäbe Darlehen für Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen. Steuervorauszahlungen würden verringert und zinsfrei gestundet. Die Kreditprogramme durch die staatliche Förderbank KfW ausgeweitet. Und auch große Unternehmen und Konzerne können unter den Rettungsschirm schlüpfen. Linke, Bündnis 90, die Grüne und die FDP unterstützen in der Debatte das Paket. Bei aller Zustimmung, sagt die linke Haushaltspolitikerin Gesine Lötsch, sei aber wohl allen klar, dass diesem Rettungsschirm weitere Folgen müssen. Und sie sollten für die sein, die ihre Gesundheit für alle riskieren, wie Krankenschwestern und Verkäuferinnen.
Dank wurde heute schon viel ausgesprochen. Jetzt geht es auch um die materielle Anerkennung und ganz deutlich auch die materielle Absicherung. Das Leben wird in der Krise teurer. Wir fordern also für diese Menschen jetzt einen Risikoaufschlag von 500 Euro im Monat.
Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen, lobt in der Debatte die Zusammenarbeit der Fraktionen.
In dieser Zeit steht Kooperation vor Konkurrenz, damit niemand allein und niemand zurückgelassen wird.
Schnell entscheidet auch der Bundesrat. In der kürzesten Sitzung seiner Geschichte gibt die Länderkammer die erforderlich positive Stellungnahme zur Aussetzung der Schuldenbremse ab. Am Freitag soll das Maßnahmenpaket dann ausführlich in der Länderkammer diskutiert werden.
Heute hat Deutschland eine historische Sitzung des Bundestages erlebt. Historisch ist nicht nur die Tragweite der Beschlüsse, die gefasst wurden. Historisch sind auch die äußeren Umstände und das Tempo, in dem das Parlament entschieden hat.
HR Info. Kommentar.
Von Martin Ganselmeier in Berlin.
Die Bilder dieses historischen Tages im Deutschen Bundestag werden auch in Jahrzehnten bleiben. Die Abgeordneten saßen weit entfernt voneinander und doch waren sie in ihren Reden und Argumenten selten so nah beisammen. In der Corona-Krise ziehen Regierung und Opposition an einem Strang. Das darf nie die Regel werden, aber in dieser außergewöhnlichen Lage ist es richtig. Dass sich Deutschland das gigantische Rettungspaket leisten kann, das der Bundestag nun auf den Weg gebracht hat, zeigt, wie richtig die oft gescholtene Politik der schwarzen Null war. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Jetzt profitieren wir davon, dass Bund und Länder vernünftig gewirtschaftet haben. Auch der gerne kritisierte Sozialstaat zeigt in der Krise seine Stärken. Andere Länder beneiden Deutschland um Instrumente wie das Kurzarbeitergeld, solidarisch finanziert von Unternehmen und Beschäftigten. Interessant übrigens, dass nun ausgerechnet diejenigen besonders laut nach staatlichen Hilfen rufen, die sonst gerne einen schlankeren Staat fordern. Dennoch besteht kein Anlass zur Selbstzufriedenheit. Auch Deutschland muss Lehren aus der Corona-Krise ziehen. Überlebenswichtige Güter wie Atemgeräte oder Schutzmasken dürfen nicht nur im Ausland hergestellt werden. Das Gesundheitssystem darf nicht kaputt gespart werden. Vor allem aber müssen wir jene Berufsgruppen mehr wertschätzen, die im Bundestag heute mehrfach als Helden dieser Krise gelobt wurden. Krankenpfleger, Kassiererinnen, Polizisten, Busfahrer und Putzkräfte, um nur einige zu nennen. Ohne sie würde jetzt alles zusammenbrechen. Sie haben mehr verdient als warme Dankesworte. Mindestens eine großzügige Bonuszahlung oder besser noch dauerhaft höhere Löhne.
Die anhaltende Corona-Krise ist eine Mammut-Herausforderung für uns alle, auch und gerade für die Wirtschaft. Läden mussten schließen, Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet. Vor allem Kleinstbetriebe wissen nicht, wie sie ihre Fixkosten weiter bezahlen sollen. In Hessen hat der Landtag gestern einen Nachtragshaushalt beschlossen von rund 2 Milliarden Euro. Aus diesem Paket sollen unter anderem Soforthilfen für notleidende Betriebe gewährt werden. Wirtschaftsminister Al-Wazir und Finanzminister Schäfer haben dazu heute Details vorgestellt. Ich habe Christopher Plass, unseren landespolitischen Korrespondenten in Wiesbaden, gefragt, wie schnell denn solche Betriebe mit Liquiditätsengpässen mit staatlicher Hilfe rechnen können.
Tja, die FDP hat heute mal ganz munter gefordert, am 1. April müsse das Geld auf dem Konto sein. Das macht man sogar mal als Oppositionspartei etwas kühner. Ob das tatsächlich hinhaut, weiß man nicht. Ziel ist tatsächlich der Landesregierung, dass es möglichst schnell tatsächlich zur Verfügung steht. Man versucht möglichst unbürokratisch, möglichst vielen Betrieben auf einmal zu helfen. Und das soll folgendermaßen geschehen. Es wird eine einzige Online-Adresse geben, vermutlich am Montag, beim Regierungspräsidium in Kassel. Dort können alle Betriebe, die unter Corona-Folgen leiden, sich melden und sagen, ich brauche einen Anteil der Soforthilfe. Das sind ja je nach Betriebsgröße entweder 10.000 oder 20.000 oder 30.000 Euro als Soforthilfe, als Zuschuss wohlgemerkt. Und man hat zugesagt, dass man diesen Prozess sehr schnell gestalten will und dass, sagen wir mal, der bürokratische Aufwand in Grenzen gehalten werden soll. Natürlich ist die Zahl der Mitarbeiter, die all das bearbeiten kann, begrenzt. Und wenn man sich vor Augen führt, dass die Schätzungen dahin gehen, dass vielleicht ungefähr 200.000 Anträge da eintrudeln könnten im Laufe der nächsten Tage und Wochen, dann weiß man, vor welchen Aufgaben die Bürokratie steht.
Sind denn solche Soforthilfen an irgendwelche Voraussetzungen geknüpft?
Da hören wir vielleicht mal Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
Muss natürlich Corona-bedingte Schwierigkeiten beim Unternehmen geben. Das heißt, die Unternehmen versichern, dass sie in einer schwierigen Situation sind aufgrund der Corona-Pandemie und versichern gleichzeitig, dass sie nicht schon vor dem 11. März in einer Schwierigkeit waren.
Also man wird vermutlich überprüfen, ob es überhaupt eine Steuernummer gibt und dann muss eben der Betriebsinhaber versichern, dass er es tatsächlich ein Problem mit Corona hat und dann soll das alles relativ schnell gehen. Wie gesagt, als Zuschuss gezahlt, das wird eines Tages auch steuerlich relevant werden, aber Al-Wazir sagte etwas trocken, naja, wenn überhaupt irgendein Betrieb in diesem Jahr Gewinne macht, dann soll er eigentlich froh sein und wenn da sozusagen dieser Zuschuss mit zur Besteuerung kommt, dann müsste ein Unternehmen, das überhaupt Gewinne macht, eigentlich zufrieden mit diesem Ergebnis sein. Also man will jetzt viel Geld möglichst schnell reinpumpen und es ist nicht wirklich zweckgebunden. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Betriebsinhaber ein Problem mit Mietzahlungen hat oder sonstigen Dingen, auch möglicherweise Abgeltung von Krediten, dafür kann er diese Gelder aus den Soforthilfen einsetzen. Wenn er mehrere Mitarbeiter hat, kann er natürlich auch das Mittel der Kurzarbeit wählen.
Welchen Ausblick geben denn der Wirtschafts- und der Finanzminister auf die weitere Entwicklung in diesem Jahr?
Tja, also man kriegt da keine wirklichen Perspektiven. Nur jeder weiß, dass es ein verdammt schwieriges Jahr wird. Und vielleicht hören wir mal ganz kurz Finanzminister Thomas Schäfer.
In einer Zeit, in der niemand die nächsten 2 Wochen auch nur ansatzweise überblicken kann, Versprechungen abzugeben, die am Ende das Risiko haben, dass man sie nicht einhalten kann, finde ich jetzt jedenfalls für die Schlagzeile des Tages möglicherweise begünstigend, aber in Summe für uns alle nicht hilfreich.
Schäfer hat gestern im Landtag eine ziemlich nachdenkliche Rede gehalten, hat auch gesagt, ich rechne damit, dass ich das Parlament noch einmal häufiger bitten muss, beispielsweise weitere Nachtragshaushalte zu genehmigen. Das ist dann mal bislang nur in den Köpfen, aber das ist eine sehr wahrscheinliche Funktion. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wie lange reicht das Geld? Klar ist, eines Tages, wenn diese Krise mal vorbei sein sollte, wird es natürlich ein weiteres Problem geben, nämlich, wo kommt das Geld dann wieder her? Sprich, eigentlich wird hinter vorgehaltener Hand schon gesagt, natürlich müssen sich dann viele darauf einstellen, dass möglicherweise die Steuern eines Tages wieder ansteigen werden.
HR Info. Corona kompakt. Die Zusammenfassung des Tages.
Wann das öffentliche Leben nach der Corona-Krise wieder hochgefahren werden kann, ist unklar. Die Lage werde nach Ostern erst neu bewertet, hat das Gesundheitsministerium heute mitgeteilt. Deutschland stehe erst am Anfang der Corona-Epidemie. Ganz ähnlich hat sich auch das Robert-Koch-Institut geäußert. Wir verfolgen ja jeden Tag unter anderem die Pressekonferenz des Robert-Koch-Institutes und hören auch den Podcast Coronavirus Update mit dem Virologen Christian Drosten, den unsere Kollegen von NDR Info produzieren. Was neu ist heute, überraschend, hilfreich oder wissenswert zum Thema Corona, fasst jetzt Julia Hummelsieb zusammen.
Eine Vielzahl von Zahlen schwirrt uns täglich um den Kopf herum. Die einen höher, die anderen niedriger. Eines aber wird bei allen Zahlen deutlich. Die Menschen, die in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert sind, werden immer mehr. Das Robert-Koch-Institut vermeldet dazu täglich die offiziell gemeldeten Zahlen der Gesundheitsämter in ganz Deutschland mit dem Stand von 0 Uhr. Letztendlich sind das im Groben die Zahlen des Vortags und die, auf die RKI-Präsident Lothar Wieler und sein 150 Personen starkes Team ihre Überlegungen stützen.
Wir berufen uns auf offizielle Meldezahlen, nicht auf Hochrechnungen, sondern auf offizielle Meldezahlen. Das ist etwa so, als wenn Sie ein amtliches Ergebnis haben wollen. Das ist eben genauer. Und dafür braucht es ein wenig länger.
Und zum Großteil dieser amtlichen Zahlen gebe es Hintergrundinformationen, etwa zu den aufgetretenen Symptomen in dem Fall, zum Alter und Geschlecht des betreffenden Infizierten. Diese fehlten bei den hochgerechneten Fallzahlen, seien aber für die Bewertung der Situation durch das RKI unverzichtbar, so Wieler. So kommt es aber, dass die Zahlen des Robert-Koch-Instituts auch von denen der Landesbehörden in Deutschland abweichen können. Wegen des Meldeverzugs, bedingt etwa durch die Vielzahl von Fällen oder durch technische Schwierigkeiten. Und jedes Bundesland veröffentlicht seine aktuellsten Daten zu einem anderen Tageszeitpunkt. In Hessen kommen die Zahlen gegen 14 Uhr. Heute vermeldet das Sozialministerium in Wiesbaden mehr als 1.900 bestätigte Infektionen. Und die Zahlen zeigen, das Virus verbreitet sich derzeit sehr stark im Landkreis Fulda und im Kreis Limburg-Weilburg. Hochgerechnet sind dort zwischen knapp 50 und gut 63 Personen pro 100.000 Einwohner infiziert. Das liegt deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von derzeit 38 Infizierten pro Einwohner.
Wie auch in den letzten Tagen und wie es auch in der Zukunft nach unserer Einschätzung sein wird, variiert diese Zahl von Bundesland zu Bundesland und deutschlandweit.
Gemessen an der Zahl der Infizierten liegt Deutschland in Europa nach Italien und Spanien an dritter Stelle, weltweit an fünfter. Allerdings ist hierzulande die Sterblichkeitsrate wesentlich geringer als in anderen Ländern. Sie liegt bei knapp 0,5%. RKI-Präsident Wieler vermutet, dass dieser Wert an mehreren Faktoren hänge.
Zunächst mal ganz klar gesagt, das ist keine Untererfassung. In Deutschland wurde von Anfang an vergleichsweise breit getestet. Deshalb haben wir den Erreger früh entdeckt. Und wir entdecken auch viele milde Fälle dadurch, die man sonst vielleicht nicht gefunden hätte. Außerdem sind in Deutschland bislang noch nicht so viele alte Menschen erkrankt. Das ist auch ein Fakt, der sich in den Todeszahlen und den Altersschwankungen darstellt.
Der Altersdurchschnitt der Infizierten liegt derzeit bei 45 Jahren. Der Durchschnitt bei den knapp 150 beim RKI gemeldeten Todesfällen bei 81 Jahren. Und obwohl das Robert-Koch-Institut und andere Virologen die niedrige Sterblichkeitsrate darauf zurückführen, dass in Deutschland vermutlich die meisten Fälle tatsächlich erfasst wurden, warnt RKI-Chef Wieler vor der Dunkelziffer.
Es gibt Berechnungen dazu, Modellierungen. Wir tauschen uns hier auch mit befreundeten Institutionen in anderen Ländern aus. Die Dunkelziffer zu berechnen ist aber nicht einfach, weil in jedem Land auch unterschiedliche Teststrategien da sind. Sobald wir eine Einschätzung dazu haben, und uns mit genügend Statistikern und Modellierern trauen, etwas zu sagen, werden wir das vermelden. Aber momentan kann ich das nicht tun.
Hier hoffen die Virologen darauf, dass eine dritte Datensäule etwas Licht auf diese Dunkelziffer wirft. Neben den aktuellen Fallzahlen und den Todesfallzahlen sind das die Zahlen derjenigen Personen, die sich still immunisiert haben, die sich also mit Covid-19 infiziert haben, aber keine oder kaum spürbare Symptome zeigen. Denn, so Christian Drosten, der Leiter der Virologie in der Berliner Charité,
wenn wir wüssten, dass alle Infektionen symptomatisch sind, dann könnte man tatsächlich sagen, naja, wir zeichnen ja schon ganz schön genau eigentlich auf, was wir an PCR-Ergebnissen haben und jetzt rechnen wir mal auf der Basis. Aber was wir im Moment gar nicht wissen und was leider auch aus Studien in anderen Ländern noch nicht gut rauskommt, ist die Rate der wirklich vollkommen unbemerkt Infizierten. Also wie viele Leute infizieren sich, ohne das zu merken oder ohne es ernst genommen zu haben, weil nur ein bisschen der Hals gekratzt hat, sind aber dann dennoch antikörperpositiv und, wie wir annehmen dürfen, immun und tragen ja auch dann zu diesen 60-70% in der Bevölkerung bei, die sich immunisiert oder infiziert haben müssen, bevor die Pandemiewelle dann zum Stillstand kommt.
Die Zahlen dazu können sogenannte Antikörpertests liefern, die über das Blut eines Menschen nachweisen, ob sein Körper das Virus bereits bekämpft hat oder nicht. Solche Tests können derzeit in den Laboren bereits per Hand gemacht werden, das aber dauere zu lange, so Virologe Drosten. Daher müssten sie automatisiert werden. Solche Automaten würden derzeit in deutschen Großlaboren aufgebaut.
Wir haben schon einen Automaten hier im Institut stehen und wir werden einen viel größeren Automaten in 2 Wochen schon aufbauen hier in unserem Großlabor. Und das machen andere Großlabore anderswo in Deutschland auch in diesen Tagen. Und diese Teste können dann über einen Hausarzt eingeschickt werden. Und am nächsten oder übernächsten Tag ist das Ergebnis da.
Solche Antikörpertests können also in wenigen Wochen bereits relativ flächendeckend bundesweit zuverlässig gemacht werden. Auch um zu klären, ob medizinisches oder Pflegepersonal bereits immun gegen das Virus ist und daher etwa ohne besondere Schutzkleidung arbeiten kann. Solche Tests lassen sich auch bereits über das Internet finden. Drosten ist bei denen allerdings noch skeptisch.
Die kommen vor allem aus Asien und da vor allem aus China. Das sind Teste, die testen auch auf Antikörper mit einem anderen Testprinzip. Da muss ich im Moment einfach sagen, das ist mit Vorsicht zu genießen, weil wir noch keine guten Validierungsstudien haben. Aber wir probieren auch hier bei uns gerade von mehreren Herstellern solche Teste aus und wir werden da in den nächsten Wochen sicherlich auch Publikationen und erste Veröffentlichungen drüber sehen, wie gut solche Schnell-Antikörperteste funktionieren.
Und während wir darauf warten, warten wir auch darauf, dass die Maßnahmen zu mehr Abstand zwischen uns allen in den Daten Wirkung zeigen. Denn die Zahl der Neuinfektionen schwankt weiterhin von Tag zu Tag, anstatt sich auf ein konstantes Niveau einzupendeln oder gar stetig abzunehmen, so RKI-Präsident Wieler.
Wir sehen an unseren Meldedaten, dass weiter viele Fälle gemeldet werden. Die Fälle nehmen zu. Auch Tagesschwankungen sind natürlich zu erwarten. Wir müssen weiter abwarten, um zu sehen, ob die Maßnahmen greifen. Aber im Moment ist es zu früh, um diese Aussagen schon belastbar treffen zu können.
Also heißt es, weiter Abstand halten. In dieser Welt, in der das Robert-Koch-Institut mittlerweile nicht mehr zwischen Risikogebiet und Nicht-Risikogebiet unterscheidet. Denn das Coronavirus ist eine weltweite Pandemie, in manchen Gebieten zeitweise mit intensiverer Ausbreitung als in anderen, aber überall mit Ansteckungsrisiko.
Wegen Corona haben jetzt viele ihren Arbeitsplatz nach Hause verlagert, schlagen sich im Homeoffice mit den ständig neu eintreffenden Benachrichtigungen auf dem Handy rum, mal mehr, mal weniger relevant, oder verzweifeln an der Flut von E-Mails mit Corona-Tipps und neuen Regeln hier, fachlich im Dort. Professor Jochen Hörisch ist Medienwissenschaftler, emeritierter Professor für neuere deutsche Literatur und qualitative Medienanalyse an der Uni Mannheim. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, warum das so eine große Herausforderung ist, die Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen per Telefon, Mails und Chats aufrechtzuerhalten.
Es schwindet mit dieser neuen Kommunikationsform, die im großen Maßstab geschaltet wird, die alte Differenz von öffentlich und privat. Man kann ja gut gekleidet mit Krawatte und Einstecktuch in das feine Juristenbüro gehen und auf einmal stellen die Leute fest, oh, der hat zu Hause vergessen, sich umzuziehen. Der rennt ja im Turnanzug rum oder in Unterwäsche und dergleichen mehr. Wenn Angela Merkel ihre Regierungserklärung, ihre Ansprache an das Volk von zu Hause aus geben würde, würden wir alle gucken, was hat hier an der Wand hängen? Ist das eine Blümchen? Tapete oder ist das eine Ausgabe von Marx Engels gesammelte Werken? Also die große und so wichtige Differenz von öffentlich und privat, die schwindet auf eine spannende, auf eine reizvolle und natürlich auch auf eine heikle Art und Weise.
Welche positiven Seiten hat denn dieses Aufbrechen von gewohnten Kommunikationsstrukturen?
Ich will eine ganz seltsame These äußern, die vielleicht wirklich steil aussieht. Das Großartige an maschinell vermittelter Kommunikation ist ja, dass man sie vermeiden kann. Ich kann einen Telefonhörer auflegen oder ich kann erst gar nicht hingehen, wenn das Telefon klingelt. Es gilt ja für die Büro- und Alltagskommunikation zwischen Lehrern und Schülern, zwischen Kollegen. Der große und berühmte Satz vom Kommunikationstheoretiker Watzlawick: Man kann nicht nicht kommunizieren. Das gilt aber nur für Face-to-Face-Kommunikation. Also wenn ich über den Flur gehe und grüße den Kollegen und der grüßt nicht zurück, dann weiß ich, mit der Nicht-Kommunikation will er mir was sagen, der schätzt mich nicht. Wenn ich den Telefonhörer nicht abnehme oder wenn ich jetzt eben nicht auf Facebook gehe oder nicht an der Konferenz teilnehme, dann kann ich sagen, aha, die Technik hat nicht funktioniert. Also ich kann Kommunikation verweigern. Und dass wir Kommunikation verweigern können, ist natürlich gerade für eine Medien- und Infogesellschaft eine sensationelle Botschaft.
Auch in Talkshows oder Fernsehinterviews sieht man zurzeit vermehrt wackelige Bilder. Da tauchen große Köpfe in schummrigen Licht auf dem Bildschirm auf und oft ist man mehr damit beschäftigt, sich zu fragen, wo der oder diejenige wohl gerade sitzt, als mit der Botschaft, die einem der oder diejenige vermitteln will. Ändern sich da gerade unsere Sehgewohnheiten?
Unsere Sehgewohnheiten ändern sich sehr, sehr stark und mit den Sehgewohnheiten natürlich auch unsere körperlichen Gewohnheiten. Wir sehen ja keine Leute mehr, die sich auf die Schulter klopfen oder den Begrüßungsküsschen machen oder die einen Handschlag geben oder eben verweigern. Das sind ja auch hochgradig symbolische Akte, die gewissermaßen unsere Kommunikation mit Körperlichkeit, es ist uns ernst, ich stehe mit meinem Körper für das ein, was ich sage, unterlegen. Insofern sehen wir am laufenden Band, dass die klassische Form der Kommunikation als Kommunikation von Gesicht zu Gesicht, von Angesicht zu Angesicht, eben wirklich in der Mediengesellschaft körperlos geschaltet wird. Und das ist eine Erfahrung, mit der wir erst noch richtig umgehen lernen müssen. Wir merken das ja immer an den ganzen heiklen Geschichten. Was heißt es, einen Handschlag zu verweigern? Früher war das eine Unhöflichkeit, jetzt wird es auf einmal eine Höflichkeit, eine Rücksichtsnahme.
Wenn diese Corona-Zeiten einmal überstanden sein sollten, glauben Sie, dass dann etwas übrig bleiben wird von diesen neu gewonnenen und neu gelernten flexiblen Kommunikationsmöglichkeiten?
Eindeutig ja. Wenn man das im großen Maßstab über Wochen hinaus jetzt macht, nämlich das heißt Kinder unterrichten mit E-Teaching oder Konferenzen schalten, ohne dass die Leute sich in die Augen gucken können. Die sitzen alle vor ihrem Monitor und ihrem Display. Dann wird das natürlich eine ganz, ganz weitreichende Erfahrung sein. Und man wird ja dann auf die Idee kommen, warum müssen Kinder 5 Tage in der Woche zur Schule gehen? Würden nicht 3 Tage lang und 2 Tage sind die zu Hause? Und das gilt parallel. Ich weiß nicht genau, wie Ihre Abläufe organisiert sind bei großen Medienanstalten. Sie müssen das jetzt machen, der Universitätsbetrieb muss das machen, Anwaltspraxen müssen das machen und dergleichen mehr. Also man wird genötigt, einfach mal Kommunikationsformen einzuplanen und zu praktizieren, die eigentlich nur für den Ausnahmezustand gelten. Und wenn dieser Ausnahmezustand hoffentlich bald mal vorbei ist, wird man natürlich gucken, ob man nicht insgesamt umschaltet und den Normalzustand an den Ausnahmezustand angleicht.
3x pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.